Tag im Süden heiter, sonst bewölkt, örtlich Gewitter, 10 bis 23 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir beginnen heute mit einer neuen Lesereihe in 24 Folgen. Siegfried W. Kernen liest den Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Der Name des Autors wird das Ohr der meisten Hörer ebenso unvertraut berühren wie der Titel des wunderbaren Buches, dem wir diese lange Lesefolge widmen. Das Wort Pojatz bedeutet so viel wie Spaßmacher oder Possenreißer und ist eine Verballhornung des italienischen Wortes Pajazzo. Und man weiß nicht so recht, ob man Pojatz auf der ersten oder zweiten Silbe betonen soll. Der Roman aber, der diesen Titel, Der Pojatz, trägt, wurde 1893 geschrieben und 12 Jahre später, 1905, in Stuttgart gedruckt. Da war sein Autor schon tot. Der Dichter, Schriftsteller, Journalist und Publizist, Zeitschriftenredakteur und Herausgeber Karl Emil Franzos. Seither hat es immer wieder zaghafte Versuche gegeben, den Autor dem Vergessen zu entreißen, in das er gleich nach seinem Tod im Jahr 1904 gesunken ist. Aber sie blieben im Wesentlichen vergeblich. Dabei gibt es nur wenige Autoren, auf die sich mit ähnlicher Überzeugungskraft die leider zu oft und zu schnell verwendete Formel anwenden ließe: zu Unrecht vergessen. Wer aber war dieser Karl Emil Franzos? Auch bei ihm, wie bei seinem Roman, ist die Aussprache des Namens Franzos oder Franzos nicht völlig gesichert. Von Franzose leitet er sich etymologisch offenkundig her, wurde aber im Familienkreis mit Betonung auf der ersten Silbe ausgesprochen. Franzos. Für diese Aussprache haben wir uns letztlich entschieden. Einige Stichworte zur Biografie von Karl Emil Franzos. Im Revolutionsjahr 1848 wurde er im galizischen Tschadkow geboren, am äußersten östlichen Rand der Donaumonarchie, wo sein Vater als Bezirksarzt amtierte. Der Vater war ein liberaler und gebildeter Mann jüdischer Herkunft, der sich in religiöser Hinsicht auch als Jude verstand, in kultureller Hinsicht aber ganz und gar als Deutscher. In diesem Sinn erzog er auch seinen Sohn, der inmitten einer überwiegend orthodox-jüdischen Umgebung als Außenseiter aufwuchs, fremd den anderen Völkergruppen, den Polen, den Ruthenen, den Deutschen und den meisten seiner jüdischen Glaubensgenossen. Franzos wollte Philologe werden, aber eine Professur war ihm aufgrund seiner Religionszugehörigkeit verschlossen. Daraufhin studierte er Jura. Doch wieder ohne Aussicht, je ein Richteramt erlangen zu können. Also wurde er Schriftsteller. 1876, er war 28 Jahre alt, veröffentlichte er seine Kulturbilder aus Halbasien und wenig später den Novellenband Die Juden von Bernow. Diese beiden Bücher machten Franzos beinahe über Nacht zu einem weithin bekannten Schriftsteller. Sie erreichten hohe Auflagenzahlen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Eine Vielzahl von Problemen wurde hier hell angeleuchtet. Die Missstände in der Donaumonarchie, die Unterentwicklung Galiziens, die Unterdrückung nationaler Minderheiten, der Panslawismus, die Judenfrage, aber auch die Erstarrung des orthodoxen Ghetto-Judentums, das sich jeder Veränderung verschloss. Damit ist im Grunde auch schon der Themenkreis des Romans Der Pojatz abgesteckt, der das beste Buch von Karl Emil Franzos ist. Ein Werk von großer dichterischer Vollendung und aufwühlender Emotionalität. Und ein Werk, das mehreres zugleich ist. Ein Schelmenroman in der Nachfolge von Grimmelshausen, ein Bildungs- und Theaterroman in der Nachfolge von Goethes Wilhelm Meister, ein humoristischer Roman, bei dem es viel zu lachen gibt, ein gefühlvoller Roman, der einem die Tränen hervortreibt, vor allem aber ein realistischer Roman, aus der Welt des ostjüdisch-galizischen Städtel, als sie noch existierte. Hören Sie nun den Anfang des Romans, gelesen von Siegfried W. Kernen. Die Aufnahme entstand 1999-2000 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig.
Der Held dieser Geschichte, und zwar in Wahrheit ein Held, wenn man diese Bezeichnung nicht einem Menschen, der mit Aufgebot aller Kraft leidvoll nach einem hohen Ziel ringt, ungerecht weigern will, hatte auch einen heroischen Vornamen. Er hieß Sender. In welcher gedrückten, gleichsam ausgeknochten Form der stolze Name Alexander, den die Juden in einer glorreichen Zeit ihrer Geschichte von den Hellenen übernommen, unter ihren gequälten, geknechteten Nachkommen im Osten Europas fortlebt. Minderheldenhaft klingt sein Zuname, Glatteis, den irgendein Zufall oder die Laune eines Beamten seinem Großvater zugeteilt hatte. Aber wenige wussten, dass er so hieß. Der Name stand eigentlich nur in seinem Geburtsschein, in seinem Konskriptionszettel und in dem Totenschein. In Barnuf jedoch ward er nie anders genannt als Sender der Pojats oder noch häufiger Roseles Pojats. Denn die Rosele Kurländer draußen im Mauthause am Eingang des Städtchens hatte ihn aufgezogen. Und er benahm sich so sonderbar. Wie ein Pojats, meinten die Leute. Pojats aber ist das korrumpierte Wort für Bajazzo. Auch die Rosel war nur seine Pflegemutter. Sender war mit niemand im Städtchen verwandt, auch sonst mit keinem Menschen in der ganzen weiten Welt. Freilich war er in Barnow geboren und stand im Buch der Gemeinde verzeichnet. Die Leute hätten ihn nicht fortjagen dürfen, selbst wenn er ihnen zur Last gefallen wäre, wie die Scholle das Samenkorn, das ihr der Wind zugetragen, dulden muss, auch wenn es zum Unkraut wird. Aber deshalb ist es doch nur ein Zufall, dass es hier gehaftet und nicht eine Meile weiter. Er freilich hatte die Empfindung nicht, dass er nur so ein Korn im Winde gewesen, und als sie ihn spät genug überkam, bestimmte sie sein ganzes Leben. Den Leuten von Barnow aber war er immer ein Fremder. Und es wunderte sie, dass er so lange unter ihnen blieb, denn seine Herkunft war ihnen ja allen vertraut. Sein Vater, Mendele Glatteis, war ein Schnorrer gewesen, ein fahrender Mann, der rastlos umherzog und nichts, gar nichts, sein eigen nennen konnte. Es gibt sehr viele solche Nomaden unter den Juden des Ostens. Tausend und Abertausend verurteilen sich in dieser Weise freiwillig zur bittersten Armut, zum Verzicht auf all die Güter, die auch dem Dürftigsten das Leben schmücken und erträglich machen. Heimat, Weib und Kind. Man sagt, der Hang zur Trägheit, die Arbeitsscheu erkläre diese Erscheinung und hat dabei insoweit recht, als sicherlich kein Schnorrer zu einer geordneten Tätigkeit zu bringen ist. Da fruchten nicht Güte noch Strenge. Er würde lieber verhungern als arbeiten. Aber darum allein brauchte er noch nicht durch alle Herrenländer zu ziehen. So schwer auch die Sorge ums tägliche Brot auf den Juden des Ostens lastet, die ärmsten Menschen der Erde finden sich gewiss im polnischen und russischen Ghetto, so ist doch dort noch keiner verhungert, solange die anderen leidlich satt wurden. Der Fleißige verwünscht den Bettler, aber wehe dem, der gegen den Bruder hartherzig sein wollte, er wäre geächtet. So kann der Träge nirgendwo besser fortkommen als dort, wo ihm die fromme Satzung unter allen Umständen den Unterhalt sichert. In der Fremde hat er nicht bloß mit der Polizei zu kämpfen, sondern auch mit den einheimischen Bettlern, die den Zugereisten grimmig verfolgen. Es hat also noch andere Gründe als die Trägheit, dass dennoch alljährlich Tausende von Ost nach West, von West nach Ost wandern und dass vollends Hunderttausende innerhalb Halbasiens, von der Leiter bis zur Wolga, von der Neva bis zum Bosporus, ihr unstetes, armseliges Wesen treiben. Hier spielt die Wanderlust mit, die dies Volk einst noch weiter geführt, noch mehr zerstreut hat, als ohnehin durch seine furchtbaren Geschicke bedingt war. Dann die Eitelkeit des Schnorrers, vor allem aber das Bedürfnis der sesshaften Leute nach dem Verkehr mit diesen fahrenden Gesellen. Am Wochentag sind sie nur eben willkommen, aber am Festtag unentbehrlich. Was wäre ein Sabbat ohne Schnorrer? Denn es ist ein überaus dumpfes, stilles, eintöniges Leben, das der Jude in diesen Kotstädtchen des Ostens führt. Noch gleichförmiger verbringt höchstens der slawische Bauer seine Tage, und der empfindet ihren Druck weit weniger, weil sein Geist ganz ungeweckt ist. Der Jude aber hat Hebräisch lesen und schreiben gelernt. Die Tora, der Talmud, haben seinen Verstand bis zur Spitzfindigkeit geschärft, ihm einen heißen Wissensdurst erweckt. Aber befriedigen kann er ihn nur immer aus derselben Quelle, dem uralten Wissen der Väter. Von der modernen Bildung hält ihn ja ebenso der Wille der Machthaber wie der eigene fromme Wahn fern. Nachdem er von morgens bis zum Abend für die Notdurft des Lebens gesorgt, möchte er erfahren, was in der Welt vorgeht. Seine Zeitung will der Mann haben, und die gedruckte christliche nützt ihm nichts, weil er sie nicht lesen kann. Auch ist ihm nichts lieber als ein guter Witz, ein gleiches Wörtel, das irgendeine schwierige Talmudstelle scharfsinnig erklärt, oder doch so, dass man über die Auslegung lachen kann. Auch nach Liedern oder Gassenhauern, nach einem Spiel ist er begierig. Und im Ghetto gibt es keinen gedruckten Anekdotenschatz, kein Konzert, kein Theater. So hat es denn der Himmel gnädig gefügt, dass es dort wenigstens Schnorrer gibt. Denn der richtige Schnorrer ist alles zugleich. Witzbold, Sänger, Schauspieler, vor allem aber die lebendige, zweibeinige Zeitung. Freilich lügt der Schnorrer oft, während in der gedruckten Zeitung immer nur die Wahrheit steht. Auch ist seine Auffassung der Tatsachen oft eine subjektive, ja geradezu einseitige, während in jedem Leitartikel die einzige Meinung zu finden ist, die man als vernünftiger Mensch über ein Ereignis haben kann. Aber dafür leistet er daneben auch noch Besonderes, was sogar ein Weltblatt nicht gewähren kann. Denn keine andere Zeitung singt und führt komische Soloszenen auf, und so viel Anekdoten auf einmal, wie er mitbringt, könnte auch keine bieten und erschiene sie dreimal täglich in der Größe eines Bettlakens. Es gibt viele unter diesen Landstreichern, die sich die Kundschaft förmlich auswählen können und nicht für jeden zu haben sind, der sie als Gäste begrüßen will. Aber auch bei jenen, die er seines Besuches würdigt, bleibt der Schnorrer kaum länger als einen Tag und selbst in einer größeren Stadt kaum länger als eine Woche. Die Unrast treibt ihn hinweg, aber auch die Klugheit, die Eitelkeit. Er will immer neu, anziehend, willkommen bleiben. Der Schnorrer blickt nicht bloß in heimlichem Selbstgefühl auf den Sesshaften herab, sondern lässt ihn auch oft genug seine Überlegenheit fühlen. Und eine andere Behandlung als die eines Ebenbürtigen nimmt er höchstens von den Reichsten hin, in der Regel aber überhaupt von keinem. In seinen Augen ist eben Broterwerb keine menschenwürdige Beschäftigung. Er dünkt sich nicht allein klüger, witziger, gebildeter, das ist er zumeist wirklich, sondern auch vornehmer als seine Gönner. Vollkommen gleich aber fühlt er sich ihnen schon durch die Satzungen des Glaubens, der nur Brüder kennt und keinen anderen Adel als den der Gelehrsamkeit. Man sieht, das Schnorrertum ist eine Erscheinung im Volksleben des Ostens, die so sehr an die eigentümlichen Verhältnisse wie an den Volkscharakter gebunden ist, dass man in aller Welt und Geschichte nichts Gleiches finden könnte. An den Hofnarren des Mittelalters darf man nicht denken. Der Hofnarr war ein gemieteter Diener, der Schnorrer aber ist ein freier Mann. Ihn drückt keine Sorge um Weib und Kind, um den kommenden Tag. Erlebt er ihn, so werden sich auch Speise- und Nachtlager für ihn finden. Erlebt er ihn nicht, ein Grab auf dem nächsten Judenfriedhof. Wenn nur seine Feinde nicht wären, die Polizei und die einheimischen Bettler. Aber dann schien ihm sein Leben eben gar zu schön. Und etwas Trübsal muss jeder Mensch haben, schon der Abwechslung wegen. Freilich, nicht jeder Schnorrer fühlt sich so glücklich. An manchem nagt die Qual ungestillten Ehrgeizes, der Neid auf die begabteren Kollegen. Auch hier nützt der Fleiß allein nichts und sogar die Streberei nicht auf die Dauer. Das Beste ist die Gabe von oben. Zum richtigen Schnorrer muss man geboren sein, wie zum Dichter. Einer dieser Echten war der Vater des Sender, Mendele Glatteis, den sie nach seiner litauischen Geburtsstadt den Kovner nannten. Er war am Ausgang des 18. Jahrhunderts geboren. Der Wille der Eltern hatte ihn zum Talmudisten bestimmt, weil er früh treffliche Anlagen zeigte und schon als Zehnjähriger mit den Gelehrten über die schwierigsten Fragen, die sie beschäftigten, zu disputieren wusste. Seltsame Fragen. Seit Jahrhunderten werden sie in jeder Klaus, wie die jüdischen Studierstuben des Ostens heißen, erwogen, gründlich, mit Aufgebot aller Geistesschärfe, aber noch sind sie nicht ganz gelöst. Kein Wunder, Die Fragen sind eben gar zu schwierig. Zum Beispiel, an welchem Tage Eva die Frucht vom Baum der Erkenntnis gepflückt hat. Ein Sabbat war es gewiss nicht, denn da darf man keine Früchte pflücken. Aber welcher Wochentag? Oder von welcher Art die Leiter gewesen ist, die Jakob im Traum gesehen hat? Natürlich keine Hängeleiter, die an den Wolken befestigt war und bis auf die Erde hinabreichte. Denn es steht ja geschrieben, dass sie auf der Erde stand und mit der Spitze an den Himmel rührte. Aber war es eine Schiebeleiter, die zusammenzulegen war, oder bestand sie aus einem Stück? War sie aus Holz, aus Eisen oder aus was sonst? Und vor allem, wie viel Sprossen hatte sie? Das aber hängt mit der Frage zusammen, ob die Engel, die daran auf- und niederstiegen, lange oder kurze Beine hatten. Wie also waren die Engel gebaut? Darauf allein kommt es an. Denn wohl wissen wir ja, dass sie Flügel haben, aber in jener Nacht machten sie keinen Gebrauch von ihnen. Es steht ausdrücklich geschrieben, sie stiegen. Daraus aber ergibt sich die weitere Frage, warum stiegen sie? Warum flogen sie nicht von Sprosse zu Sprosse? Und dann, der Herr stand oben darauf, heißt es in der Heiligen Schrift. Auf der obersten Sprosse also? Oder hatte die Leiter oben eine Plattform? Und wenn diese, wie breit war sie? Aber das sind im Grunde noch naheliegende Fragen im Vergleich mit jenen anderen, die für scharfe Augen zwischen den Zeilen der Heiligen Schrift stehen. Im Lobgesang Moses wird der Herr gerühmt, weil seine Rechte die Ägypter ins Rote Meer versenkt. Was aber tat zur selbigen Zeit des Herrn Linke? Darüber steht nur eines fest, sie hat nicht etwa das Meer geteilt, denn das vollbrachte, wie geschrieben steht, der Atem des Herrn. Was also verrichtete sie? Oder ruhte sie etwa ganz? Die Jahre kommen und gehen und werden zu Jahrzehnten, zu Jahrhunderten. Immer neue Gebiete des Wissens tauchen auf und unzählige Arbeiter des Geistes mühen sich um sie und häufen sie höher und höher empor. Im Osten aber grübeln sie noch heut wie im Mittelalter über die Linke des Herrn, den Apfelbiss und die Himmelsleiter. Und das ist noch heute dort der einzige Weg, sich als feiner Kopf hervorzutun. Das gelang auch unserem Mendele. Nachdem er den Körperbau der Engel auf den Zoll festgestellt und nachgewiesen, dass Gottes Linke in jenem Augenblick wahrscheinlich nichts getan, beschlossen die Eltern, ihren Einzigen zu einer Leuchte in Israel zu machen, und der große Rabbi von Kovno nahm ihn als Schüler in sein Haus auf. Es ging zunächst alles gut. Mendele machte unerhörte Fortschritte. Und darum sah der Gelehrte mild darüber hinweg, dass sich der Knabe viel in den Straßen umhertrieb, seine Mitschüler neckte und sogar ihn selbst nicht verschonte. Der Weise hatte nämlich die Gewohnheit, sich oft zu kratzen. Vielleicht auch war es keine Gewohnheit, sondern er hatte jedes Mal Grund dazu. Und so oft er sich kratzte, tat es auch sein Lieblingsschüler und in ganz derselben Art. Aber Mendele behauptete, es geschehe nur, wenn es eben sein müsste, und erinnerte an den Talmud, wo die Freundschaft zwischen David und Jonathan dadurch veranschaulicht wird, dass es beide stets im selben Augenblicke gehungert und gedürstet habe. Die innige Sympathie, die ihn mit seinem Lehrer verbinde, äußere sich hier eben darin, dass es beide zur gleichen Zeit jucke. Der Rabbi zweifelte, indes möglich war es doch, und so ließ er die Sache hingehen, so unangenehm ihm das Lächeln der anderen Schüler war. Er nahm es sogar geduldig hin, als sich die Sympathie in immer deutlicheren äußeren Zeichen entlud. Nun musste Mendele in derselben Sekunde husten, sich räuspern und schneuzen wie der Gelehrte. Ja, die Sympathie zwang ihn allmählich sogar, in demselben Tonfall, mit derselben heiseren Stimme zu sprechen. Ganz Kovno lachte, aber zu ändern war das nicht. Da machte ein allerdings seltsames Ereignis dem Unterricht ein Ende. Zu den schwierigsten Fragen, die der Talmud abhandelt, gehört auch die des Blutflecks im Ei. Es ist für den Gläubigen genießbar oder nicht, je nach der Form des Flecks. Nun sind aber die Weisen des Talmuds trotz aller Mühe, die sie auf die Sache gewendet haben, zu keiner völligen Eintracht gelangt. Und alle Formen haben sie ja auch unmöglich voraussehen können. So muss denn jeder Gelehrte, so oft er befragt wird, sein Hirn gehörig anstrengen. Und er wird oft befragt, weil eine sparsame Hausfrau lieber den Gang zum Rabbi macht, als das Ei zu opfern. Nun begab es sich also, dass Mendeles Mutter plötzlich von diesem Missgeschick so oft ereilt wurde wie keine andere Hausfrau. Fast jeden zweiten Tag brachte Mendele in ihrem Auftrag ein Ei zum Rabbi. Und immer hatte der Blutfleck höchst seltsame Formen, die dem Gelehrten die Entscheidung umso schwerer machten, als er sehr kurzsichtig war. Die Sache wurde immer unheimlicher. Bald hatte der Fleck die Gestalt eines Kreuzes, bald eines Fragezeichens, bald eines Buchstabens. Die Henne der Frau Hane Glatteis schien geradezu verhext. Eines Tages aber brachte Mendele nach längerer Pause ein Ei zur Schule, dessen Blutfleck wohl unerhört gestaltet sein musste, denn der Knabe war selbst in sichtlicher Erregung und verfolgte die Bewegungen des Rabbi mit Spannung. Langsam beugte sich der große Gelehrte auf das Ei nieder, blickte es an und fuhr entsetzt zurück, brachte den Fleck noch einmal dicht vor die Augen und schnellte dann bleich und erregt empor. »Das war noch nie da, seit die Welt steht«, schrie er, »diese Henne muss ich sehen.« Der Wunsch war begreiflich. Der Blutfleck hatte diesmal die Form einiger hebräischer Buchstaben, die zusammen das Wort Esel bildeten. Ein so merkwürdiges und verruchtes Tier hatte die Welt noch nicht gesehen. »Ich will euch die Henne bringen, Rabbi«, sagte Mendele dienstfertig. »Nein, da sehe ich selbst nach«, rief der Rabbi und eilte zur Mutter seines Schülers. Mendele begleitete ihn dicht vors Haus, dort drückte er sich und ging spazieren. Als er heimkam, empfing ihn unter einem Hagel von Schlägen und Vorwürfen die Kunde, dass ihn der Rabbi aus seiner Schule ausgeschlossen, weil er sein Spiel mit dem Heiligsten getrieben. Denn wohl hatte Frau Hane eine Henne, aber dies brave Tier legte immer Eier ohne Blutflecken. Die hatte Mendele mit roter Farbe auf den Dotter gemalt und schließlich auch durch den Eifer und die Kurzsichtigkeit des großen Gelehrten immer kühner gemacht, die sonderbare Huldigung. Noch einen Versuch machten die Eltern des damals 12-jährigen Knaben, ihn jenem frommen Beruf zuzuführen, zu dem ihn seine seltenen Gaben zu bestimmen schienen. Sie vertrauten ihn dem berühmten Talmudisten Rabbi Meyer in Wilna an, der neben dem Ruf großer Gelehrsamkeit auch den einer besonders festen Hand hatte. In der Tat schien der Rabbi mit Mendele leichtfertig zu werden. Und als sich die wachsende Sympathie des Schülers für den Lehrer auch hier in ähnlichen Formen zu äußern begann wie in Kovno, nahm dies bald ein Ende. Denn so oft diese geheimnisvolle Kraft den Knaben trieb, den Rabbi Meyer durch Nachäffung zu verhöhnen, erwachte sie auch in diesem und zwang ihn, dem geliebten Schüler eine ungeheure Maulschelle zu geben. Kein Wunder, dass sich die Sympathie immer seltener äußerte, immer geringer wurde und schließlich in Hass umschlug. Das ging so bis zu Mendeles 13. Geburtstag fort. An diesem Tage, der im Leben eines jeden jüdischen Knaben einen wichtigen Einschnitt bildet, er wird da konfirmiert und fortab beim Gottesdienst als Erwachsener mitgezählt, schien sich auch in Mendele eine große Veränderung vollzogen zu haben. Der Zorn gegen den strengen Lehrer schlug in sanfte Ergebung, der Hass in Liebe um. Es ist Sitte, dass jeder Lehrer seinen Schüler zu diesem Geburtstage so reich als ihm irgend möglich beschenke. Auch Rabbi Meyers Geschenk war sehr wertvoll, aber nur in moralischem Sinne. Er hielt dem Knaben nämlich eine sehr lange Mahnpredigt, worin er ihm mit Sicherheit prophezeite, dass er einmal hoch über allen anderen Menschen enden werde, am Galgen. Einen anderen Knaben hätte dies vielleicht erbittert. Mendele aber schien wohl tief zerknirscht, sagte dann aber mit vor Rührung zitternder Stimme, »Ihr habt recht, Rabbi, ich habe kein ander Geschenk verdient. Aber weil ich nun heute 13 Jahre alt geworden bin und da Geschenke üblich sind, so schenk ich euch was, verschmäht es nicht, obwohl es wenig ist.« Sprach's, wischte sich die Tränen aus den Augen und überreichte dem Rabbi je eine Büchse jener beiden Salben, die auch der ärmste Jude des Ostens nicht entbehren kann. Der strenggläubige Jude darf nämlich sein Haupt nicht dem Schermesser beugen. Bart und Wangenlöckchen wachsen, wie ihnen beliebt, und dürfen sogar nie gekürzt werden. Im Gegenteil, ihre Länge und Dichtigkeit ist der schönste Schmuck des Frommen. Und er, der sonst wahrlich auf sein Äußeres nicht viel Pflege, ja nicht einmal allzu viel Wasser wendet, gebraucht doch eine Salbe, die den Bartwuchs befördert. Die andere Salbe aber dient dem entgegengesetzten Zweck, das Haupthaar völlig zu entfernen, denn auch dies gebietet die Mode. Durch einen anderen als einen völlig kahlen Scheitel würde sich der Fromme entstellt fühlen, und da er sich nicht rasieren lassen darf, so reibt er das Haupt von Zeit zu Zeit mit dieser scharfen Mixtur ein, die zwar anfangs keine Beschwerde macht, dann aber gehörig auf der Kopfhaut brennt. Beide Salben sind weiß und haben metallischen Glanz. Um einer Verwechslung vorzubeugen, wird die Ätzsalbe immer in runden, die Bartsalbe in eckigen Büchschen verkauft. Rabbi Meier war über das Geschenk betroffen, sogar ein wenig beschämt. Dann jedoch machte er, ehe er ins Lehrzimmer ging, von beiden Salben Gebrauch. Mendele aber gönnte sich einen Ferialtag und trollte sich seiner Wege. Eine Stunde später merkte der Rabbi ein seltsames Brennen auf den Wangen. Und als er in den Bart griff, blieb ihm ein Büschel Haare in den Händen. Entsetzt stürzte er in sein Wohnzimmer, die Ätzsalbe abzuwaschen, aber mit ihr ging auch der schöne lange Bart ab, und das Antlitz des Würdigen glich nun der litauischen Heide, auf der nur ein wenig Gestrüpp und hier und da ein einzelner Stamm verraten, welcher herrliche Wald da einst gestanden. Nach einiger Zeit erwiesen sich auch die Haarwurzeln der Kopfhaut, die er bisher immer so schnöde mit Ätzsalbe behandelt, für die unverhoffte Labung dankbar und sproßten kräftig empor. Dies Unglück ließ sich ja gut machen, aber der Bart. Die vielen Besuche neugieriger und teilnehmender Verehrer, die den Rabbi zu besichtigen und zu trösten kamen, freuten ihn gar nicht, und Monate währte es, bis er wieder auf die Gasse zu treten wagte. Der Bart aber kam in alter Fülle nie wieder, niemals, und bis an sein Lebensende gab es ihm einen Stich durchs Herz, wenn man ihn bat, erzählet doch, was euch Mendele Kovner zum Abschied verehrt hat. Denn Mendele hatte sich die Freude versagt, den Erfolg seiner freundlichen Gabe mit eigenen Augen zu sehen, und war auf Nimmerwiedersehen gegangen, aus dem Haus und aus der Stadt. Er wollte heimkehren und schlug den Weg nach Kovno ein, aber je näher er der Heimat kam, desto kürzer wurden die Tagereisen, desto länger der Aufenthalt bei gastlichen Glaubensgenossen. Und in einer Schenke dicht vor Kovno besann er sich eines anderen und schlug den Weg nach Westen ein. Denn viel rascher als er war die Kunde jenes Streiches dieselbe Straße gezogen. In jener Schenke vor Kovno traf er einen Fuhrmann aus seiner Heimat, der ihm erzählte, seine Eltern hätten anfangs viel geweint, nun aber seien sie damit beschäftigt, biegsame Haselstauden in Essig zu legen. Auch zwei Bambusrohre seien angeschafft und sonstige Vorbereitungen zu seinem würdigen Empfang getroffen. Da dachte Mendele, dass es ja nicht gleich sein müsse, machte kehrt und zog langsam der preußischen Grenze zu. Was aus ihm werden sollte, war damals nach seinem Willen noch nicht entschieden. Und hätte jemand dem übermütigen, aber klugen und gutherzigen Knaben auf jener ersten Wanderung gesagt, welches Lebensziel seiner harre, ihm wäre die Warnung nicht nahegegangen. Er war ja guter Leute Kind, hatte etwas gelernt, warum sollte er ein Schnorrer werden? Es fiel ihm gar nicht bei, er war nur eben der Meinung, dass den Haselstauden eine längere Beize nicht schaden würde, und wollte den Zorn seiner Eltern ausrauchen lassen, ehe er heimkehrte. Nur kam ihm das Wandern, der Verkehr mit den vielen fremden Menschen so ergötzlich vor, dass er die Heimkehr immer wieder aufschob, und als er gar ins Posensche gelangt war, gefiel es ihm dort so gut, dass er monatelang dablieb. Aber zu seinem Unglück war die preußische Polizei regsamer als die russische und schaffte ihn eines schönen Tages, da er keine Papiere hatte, über die Grenze. Er schrieb an seine Eltern, ob er heimkehren dürfe. Eine Antwort wurde ihm nicht. Sie zürnten also noch schwerer, als er gedacht. Und so traute er sich nicht heim, sondern wanderte ziellos im Großherzogtum Warschau umher, das die Laune Napoleons kurz vorher geschaffen hatte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die erste Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App.
Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Guten Abend und herzlich willkommen fürs Play Jazz Konzert. Sind Sie und seid ihr heute herzlich eingeladen, mit uns einen der wirklich einzigartigen Jazz- und Festivalorte im höheren Norden zu besuchen. Die Klosterruine in Eldena am östlichen Stadtrand von Greifswald, fast direkt an der Ostsee gelegen. Das ist ein Ort voller Geschichte. Zum Meer führt hier ein kleiner Fluss, der mal Rück, mal Hilda hieß, daher sehr entfernt der Name, der überdauert hat. Dänische Zisterziensermönche wurden in Eldena Ende des 12. Jahrhunderts angesiedelt. Schon im Dreißigjährigen Krieg und später noch gründlicher zerstört, wurde die Ruine berühmt durch den Maler Caspar David Friedrich, der sie mehrfach verewigte als Motiv der Kunst. 1968 erhielt die Ruine eine kleine Bühne und auf der sind seit 1981 die Eldenaer Jazz Evenings zu Hause, betrieben von Greifswalder Jazz-Enthusiasten. 1993, nach der Wende, sprang ihnen Michael Naurer mit der Jazzredaktion des NDR zur Seite und sicherte so das Überleben des Festivals. Die nächste Ausgabe findet am 5. und 6. Juli statt. Jetzt sind wir aber am 1. Juli des vorigen Jahres in der Ruine zu Gast. Auf der Bühne steht Blossom, eines der Ensembles um den Trompeter Max Diller. Ja.